Intermezzo. Künstlerinnen und Künstler im Gespräch.
Der bildende Künstler und Filmemacher Edgar Honitschläger ist heute mein Gesprächspartner im Intermezzo. Wir sitzen einander nicht gegenüber, sondern wir sprechen mit ungefähr 700 Kilometern Luftlinie zwischen uns, weil Edgar Honitschläger gerade in Italien ist, auf seinem Landsitz bei Rom, wo er bis zum Winter bleiben wird. Er bereitet einen neuen Film vor, über den wir sprechen wollen. Edgar Honitschläger, Sie haben Wien immer als Nebenwohnsitz behalten. Sie haben aber auch an anderen Orten in unterschiedlichen Ecken der Welt gelebt. In New York, Sao Paulo, Brasilia und vor allem lange in Tokio. Wie sind Sie denn nun dahin gekommen, wo Sie gerade sind, bei Rom?
Ich bin 2011 mit meiner kleinen Familie, habe ich Japan verlassen und bin zurück nach Wien. Ja, und dann war mir schnell klar, dass nur Wien etwas schwierig wird für mich. Und deswegen habe ich mir etwas in Italien, wo ich schon vorher einige Filme gedreht hatte, gesucht und gemietet. Und so pendle ich nun seit 10 Jahren zwischen Wien und Tarquinia. Das liegt 80 Kilometer nördlich von Rom, hin und her.
Sie bereiten einen neuen Film vor. Im April soll gedreht werden. Können Sie uns ein bisschen schildern, was das für ein Film ist?
Ja, der Film heißt Die Ameisen des Mieders oder wie man einen Faun in eine Pflanze verwandelt. Vor 3 Jahren haben wir ja dieses Projekt Go Bugs Go in Wien präsentiert, also ein Projekt zur Rettung der Insekten, wo wir mitsammen im Kollektiv Grundstücke erwerben weltweit und die der Natur zurückgeben. Und das hat mit diesem Ort hier und letztendlich auch mit dem Film viel zu tun. Es ist Etrurien. Tarquinia ist ja auch berühmt wegen der Grabstätten, die wahnsinnig schön bemalt sind, der Etrusker, UNESCO-Weltkulturerbe. Und in dem Film geht es darum, jene Kristallisationspunkte in der Menschheitsgeschichte aufzuspüren, an denen unsere Vorfahren sich bewusst oder unbewusst von der Natur entfernt haben. Ja, also zum Beispiel mit dem Beginn der Landwirtschaft ändert sich alles dramatisch. Das Ganze wird dann in einem experimentellen Spielfilm präsentiert, in dem Laienschauspieler, also die umgebenden Bauern, genauso wie der Priester und der Jäger, Texte, die ich schrieb, aber auch Zitate von Empedokles bis Karl Marx, diesen wunderbaren Menschen in den Mund gelegt werden. Lustig wird sicher, weil die hier einen sehr, sehr starken Dialekt sprechen, Cornetino nennt man das. Und so werden die diese doch schweren Texte sicher sehr auflockern. Man soll nicht didaktisch sein und Fingerzeig und so, sondern man soll sich auch gut amüsieren können bei dem Film.
Das klingt nach einem Projekt, das sehr in der Region verankert ist, wo Sie sich gerade befinden.
Ja, das ist richtig. In der Projektentwicklung und auch am Anfang, als es noch ein Essay, ein filmischer Essay werden sollte, waren Japan, die Türkei und viele andere Orte mitgedacht, aber Covid hat das halt alles beschränkt auf einen sehr kleinen Radius. Als mir bewusst wurde, dass ich das, was ich zum Ausdruck bringen will, auch durchaus hier und in Rom, wo ich auch drehen werde, schaffen kann, so ließ ich all die anderen Drehorte weg, weil es ja sowieso unmöglich war zu reisen und wahrscheinlich auch weiter bleiben wird.
Aber das heißt, es ist pandemiebedingt auch ein bisschen zu einer Fokussierung auf den Ort geworden.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich würde auch sagen, das entspricht ja nicht nur dem pandemischen Geschehen, sondern durchaus auch unserem Konzept von Green Filming. Ja, also an dem wird ja intensivst gearbeitet. Vielleicht geht auch vieles, und das wissen wir, ohne ständig in den Flieger steigen zu müssen und mit weniger Umweltbelastung auch wunderbare Dinge schaffen zu können. Also unter dem Titel fällt es auf jeden Fall auch.
Also Green Filming, das ist wahrscheinlich ein Konzept oder eine Idee, dass man Filme macht, ohne dass man so viel reist, so viele Flugkilometer zurückbringt, sondern dass man sich eher dort aufhält und mit den Ressourcen arbeitet, die vorhanden sind.
Ja, oder zum Beispiel auslagert. Ja, also bei Spielfilmen kann es schwierig werden, aber zum Beispiel bei Dokumentarfilmen kann man ja auch durchaus Personen seines Vertrauens am anderen Ende der Welt bitten darum, bestimmte Szenen zu drehen, Also entweder durch Storyboards, sodass die wissen, was gedreht werden muss, oder man könnte auch durchaus mit, also virtuell am Set sein und Anweisungen erteilen, bis zu, ja, dann sind wir doch wieder beim Spielfilm, wenn wir denken an diese unglaublichen Bauten, also alles, was die Ausstatter und die Production Designer alles bauen, das wird ja nachher in der Regel alles weggeworfen, nicht? Das ist ein unglaublicher Ressourcenverbrauch. Also es wird in der Filmszene weltweit und auch in Österreich von Seiten der Behörden schon seit geraumer Zeit intensiv darüber nachgedacht, wie man anders mit dem umgehen kann, um eben umweltfreundlicher zu agieren, auch im Film.
Die Verbundenheit zur Natur und auch der Umweltaktivismus, das Anliegen für Artenvielfalt zu erhalten zum Beispiel, das sind Themen, die in Ihr Werk eingekehrt sind und die eigentlich auch inhaltlich eine große Bedeutung bekommen haben. Wie ist es dazu gekommen?
Naja, ich würde mal sagen, das ist jetzt nicht sozusagen mit Einsteigen in die Modeerscheinung, sondern das kommt einmal schon vom Persönlichen her. Ich war mit in der Hainburger Au damals und habe mir den Hintern abgefroren. Also das war mir immer Anliegen. Und wenn man zum Beispiel eine Serie von Skulpturen aus dem Jahr 92 bis 94, wenn man die anschaut, da habe ich mit Gips und Wachs gearbeitet. Und der Gips steht für die Zerbrechlichkeit der Natur und das Wachs, das man wieder umformen kann. Das sind so Instrumente, also man muss sich vorstellen, so große Platten aus Gips. Und dort wurde dann was ausgekratzt und es waren lauter Handwerkszeuge und die wurden aber mit Bienenwachs, wurde das eingegossen, also so Art Reliefs sind es. Das Wachs steht für die Gesellschaft, die immer wieder formbar ist. Ja? Weil wenn du diese Gipsblase jetzt fallen lässt, dann zerbricht es in tausende Teile und ist nicht wiederherstellbar. Aber das Wachs kannst du ja wieder aufwärmen und umformen. Also wenn man genau schaut, wird man sehr schnell feststellen, dass sich das Thema durchzieht. Ja? Jetzt ist die Betonung halt spätestens seit Go Wax Go noch intensiver darauf, aber es ist immer in meinem Werk vorhanden gewesen.
Mit Go Wax Go hat das halt noch so eine aktivistische Note erhalten. Also vielleicht zur Erklärung, Sie haben ein Projekt gestartet, das zum Ziel hat, Flächen aufzukaufen, Land aufzukaufen, um dort ohne menschliches Zutun einfach die Natur wuchern zu lassen und Insekten ein Zuhause zu geben, ohne von Pestiziden und landwirtschaftlichen Maßnahmen gestört zu sein. Und das Ganze haben sie auch juristisch auf Beine gestellt, haben verschiedene Aktionen und Performances gemacht, um dieses Projekt zu promoten. Also Leute können sich dem Projekt anschließen und dieses Landstück mitfinanzieren. Es sind auch schon Grundstücke gekauft worden, oder?
Ja, sind schon gekauft worden. Ja, in Österreich 3 und eins haben wir jetzt in Italien von der Stadt Neapel zur Verfügung gestellt gekriegt, am Capo di Monte. Und wir sind auch kurz davor, ein zweites Grundstück hier in Italien zu erwerben. Und in Deutschland steht es auch kurz bevor. Also wir nennen das Non-Human Zone und das ist wahrscheinlich auch das Utopische an der ganzen Geschichte, weil Non-Human Zone, was soll das sein? Wie geht das? Ja, also kann man überhaupt zonen? Das geht ja schon mal legal praktisch nicht in den meisten Ländern. Es hat sehr viel mit Symbolik zu tun. Wenn es nach mir ginge, hätte man schon die halbe Welt aufgekauft, um sie zu schützen. Aber es geht halt so peu à peu, so schön langsam vor sich hin, ist unglaublich viel Arbeit, aber mehr und mehr gesellen sich zu uns. Und was auch wichtig ist, ist, dass das eine Etablierung in der Kunstszene ist. Und heute kommt mir vor, dass es einfach sehr, sehr, sehr viele Ausstellungen gibt, die sich mit dem Thema Umwelt, Umweltschutz, Natur beschäftigen, was ich natürlich gut heiße.
Es geht auch wahrscheinlich darum, dass man einfach diese Informationen verbreitet und dass vielleicht der eine oder die andere sich dann überlegt, meinen eigenen Garten werde ich jetzt auch nicht mehr behandeln wie früher und den Rasen trimmen, sondern vielleicht hat ja irgendwer ein Stück Land oder Garten und lässt das halt auch verwildern in diesem Sinne, oder?
Absolut. Und es kommen auch Rückfragen von Menschen, die sagen, ja, ich könnte ja dann einen Teil meines Gartens einfach verwildern lassen oder zumindest die Wiese, die Blumen stehen lassen, solange die Insekten das dringend brauchen für ihre Ernährung. Bis zu, ja, in der Kunstszene gibt es halt, wie wir wissen, auch sehr wohlhabende Leute, die sehr viel Land besitzen, die dann sagen, okay, dann lasse ich halt 30 von meinen 100 Hektar in Zukunft einfach unbewirtschaftet, wenn es der Sache mir und meinen Kindern hilft. Also ich bin einfach guter Hoffnung, dass wir vielleicht doch noch die Kurve kratzen, wenn wir, und das soll ja GOBAX-GO auch sein, vor allem zusammenarbeiten. Und wir wissen ja, wie schlimm Österreich ist in Bezug auf Verbauung, nicht? Also wir sind die Bauweltmeister, nicht? Also wir verbauen, weiß Gott, wie viele Fußballfelder am Tag. Irgendwann werden nur mehr die Alpen rausragen aus diesem Ganzen. Und das kann nicht so weitergehen. Also das Bewusstsein muss sich verändern. Es braucht Einschränkungen, Beschränkungen, dass wir mit solchen leben können. Wenn auch ungern, haben wir jetzt in dieser Covid-Krise gelernt. Also kann es ja wohl auch nicht so schwer sein zu sagen, wir ändern die Gesetze und die Totalverbetonung Österreichs wird maßgeblich zurückgeschraubt und eingeschränkt.
Edgar Honnetschläger, Sie haben lange in Japan gelebt und zwar genau bis 2011, nachdem die Atomkatastrophe von Fukushima das Land nachhaltig verändert hat. Sie haben gleich nach der Katastrophe schon reagiert und Benefizaktionen gestartet, aber auch ein künstlerisches Projekt in Form einer Webseite gemeinsam mit der Medienkünstlerin Silvia Eckermann. Dieses Projekt heißt Sound of Sirens. Da konnten Videos raufgeladen werden, die die Auswirkungen der Katastrophe beschreiben. Wieso braucht es denn eine solche Videoplattform, um Videos raufzuladen? Was bietet die?
Naja, gehen wir zurück ins Jahr 2011, nicht? Also das Erdbeben, der Tsunami, drei Supergaue in Fukushima, 250 Kilometer von Tokio entfernt. Die Situation ist dramatisch. Wie immer gibt es die einen, die behaupten, es gibt kein Problem, vor allem die Regierung, und auf der anderen Seite jene, die möglichst schnell fliehen. Ja, die einen, die müssen, weil die Radioaktivität in Fukushima viel zu hoch ist, rund ums Kraftwerk, 30, 50 Kilometer Radius. Dann gibt es jene, wie immer, die sich leisten können und sofort nach Südjapan ziehen. Dann gibt es jene, die sagen, ja eben, ich sehe es, ich spüre es nicht. Da ist ja auch die Parallele zum Covid, nicht? Man spürt, sieht nichts davon und trotzdem kann es einen umbringen. Und die japanische Regierung erlässt schon im Sommer oder Herbst 2011 das sogenannte Heimatschutzgesetz, das es einerseits Journalisten unmöglich macht, darüber realistisch und investigativ zu berichten. Ich rede jetzt von japanischen Journalisten, aber es geht auch aufs Individuum, weil dieses Gesetz doch glatt wie in einer Diktatur festschreibt, dass eine Person, ein Individuum, das negativ sich auf sozialen Medien zu dem Thema äußert, es geht so weit, dass diese Person sogar ohne Einspruchsrecht der Familie oder eines Rechtsanwaltes entmündigt werden kann. Und dieses führte dazu, dass natürlich die Äußerungen, die Verarbeitung dieser unglaublichen Katastrophe, man darf ja nicht vergessen, dass der Tsunami 17.000 Menschen getötet hat. Was aber die Folgen der Nuklearverseuchung betrifft, so drang und dringt in den letzten 10 Jahren, seitdem die Katastrophe eben passierte, sehr wenig in den Rest der Welt. Es scheint so, als ob es nicht wirklich ein Problem gäbe, dass das bewältigt wäre. Und das liegt natürlich an diesem Gesetz, das geschaffen wurde. Und Silvia Eckermann und ich beschlossen, zusammen mit Yukika Kudo 2012 zum ersten Jahrestag Menschen, vor allem in Japan, aber nicht nur weltweit, die Möglichkeit zu geben, auf unserer Plattform sich ehrlich zu ihren Problemen, zum Problem im Allgemeinen dieser nuklearen Verseuchung zu äußern. Mit Hilfe des österreichischen Kulturministeriums konnten wir eine Streaming-Line errichten von Tokio über Las Vegas nach Wien, also praktisch an der japanischen Regierung vorbei. Und wenn man sich die Zeit nimmt und diese rund 140 Videos anschaut, dann rinnt es einem kalt über den Rücken, weil von einer Mutter mit kleinem Kind, die vollkommen verzweifelt ist, weil sie nicht weiß, was der Informationsstand ist, wie gefährlich die Sache wirklich ist, bis zu einem Amerikaner, der dort einen Videoblog begründet hat, wo er konkret darüber berichtet, wie die japanische Regierung mit der Katastrophe umgeht. Er musste den Blog dann aufgeben, weil man ihn an die Tür geklopft hat. So geht das nicht. Bis zu einem Punk in Kyoto, der gröhlend seinen ganzen Zorn über die amerikanische Dominanz Japans, die Verrücktheit, dass das einzige Land der Erde, das zwei Atombomben abgekriegt hat, dann in den 50er Jahren beginnt, einen Reaktor nach dem anderen zu bauen. Also es ist wahnsinnig bunt, sehr, sehr bedrückend. Unser Anliegen, Silvia Eckermanns und mein Anliegen, war ja in erster Linie, nicht nur diese Katastrophe zu beschreiben und die Leute zu Wort kommen zu lassen, sondern die Grundidee war, wie geht eine demokratische Gesellschaft mit einer Katastrophe dieser Dimension um?
Einsehbar ist diese Webseite und die rund 140 Videos, die darauf geladen worden sind, über die Webseite von Edgar Honnetschläger, honnetschläger.com. Wie ist denn der Stand der Dinge in Japan und insbesondere in der Fukushima-Region? Also wahrscheinlich zurück zum normalen Leben hat man dort noch nicht gefunden, 10 Jahre nach der Katastrophe.
Naja, es gibt immer noch sehr, sehr viele Leute, die da in Hütten leben, die die Regierung errichtet hat. Es gibt mittlerweile riesige Berge von schwarzen Plastiksäcken gefüllt mit kontaminierter Erde, weil man hat sich ja entschlossen, die Erde rundum zu dekontaminieren, weil Fukushima ist eine der fruchtbarsten Provinzen, immer schon gewesen. Von dort kommt sehr viel Nahrung. Man versucht also sein Bestes, um irgendwie dieser Katastrophe Herr zu werden. Und die Folgen davon sind eben ja Millionen von Säcken, die überall in der Landschaft zu Bergen aufgetürmt werden. Das Thema, das ja regelmäßig auch in den westlichen Medien auftaucht, ist, wie geht man mit dem immer mehr werdenden Abwasser um? Also die bauen da praktisch einen Silo nach dem anderen und füllen ihn mit schwer kontaminiertem Wasser. Und dann kommt es immer nach einer gewissen Zeit, alle halbes Jahr, kommt diese Diskussion, ja, ob sie das nicht ablassen können ins Meer in Fukushima. Wir wissen aber auch gleichzeitig, dass schon im Jahr 2011 es ein paar Wochen gebraucht hat und man konnte das in Kalifornien im Meerwasser messen, die Radioaktivität. Und dann gibt's so die Fischereiindustrie in Fukushima, die sagt, na, jetzt sind wir endlich an dem Punkt, nach 10 Jahren, wo unsere Fische, die bei uns gefangen werden, wieder auf den Markt dürfen, in Tokio oder sonst was. Und jetzt wollt ihr das ganze Wasser da hineinlassen. Also die Probleme sind multifach und es wird auch nicht besser. Und natürlich sind es Zeitdimensionen, die wir uns als Menschen gar nicht vorstellen können, weil in 10 Jahren ist, was das betrifft, natürlich kaum etwas bewältigt.
Die Katastrophe von Fukushima hat ja bewirkt, dass Deutschland aus der Atomenergie ausgestiegen ist. Sie haben in einem Intermezzo, das mein Ö1-Kollege Gernot Zimmermann geführt hat, der mittlerweile pensioniert ist, 2012 gesagt, das ist eine Energieform, die unbedingt zu einem Ende kommen muss. Jetzt wird aber gleichzeitig im Rahmen der, sagen wir, Bemühungen, den Klimawandel abzufedern, die Atomenergie als saubere Alternative gepriesen, die kaum oder keine CO2-Emissionen zu verbuchen hat. Allerdings stellt sie uns vor ungelöste Probleme wie jene des atomaren Restmülls. Was sagen Sie denn zu dieser Debatte über die Atomenergie heute?
Ja, für mich ist es vollkommen verrückt. Ich verstehe es nicht, weil man kann das ja auch so, wie Sie das jetzt kurz erwähnt haben in Bezug auf den Atommüll, das sind ja mittlerweile hunderttausende Tonnen weltweit, die da anfallen. Und keiner weiß, wohin mit diesem Zeug. Wir wissen, dass das über Jahrhunderte und Jahrtausende einfach Menschen umbringen kann. Und das soll dann unterm Strich eine Energieform sein, die das Klima schützt. Wir müssen umdenken, wir müssen natürlich in Bezug auf das Global Warming agieren, aber eins steht fest, die Atomkraft ist nicht die Alternative.
Atomkraft ist nicht die Lösung, sagt Edgar Honnetschläger, der bildende Künstler und Filmemacher, war heute mein Gesprächspartner im Intermezzo. Das Projekt Sound of Sirens, das gemeinsam mit Silvia Eckermann entstanden ist, ist online einsehbar und ein neuer Film ist im Entstehen. Herzlichen Dank, Edgar Honnetschläger, und schönen Gruß nach Tarquinia.
Ja, vielen Dank. Dankeschön. Danke für das Gespräch.
Intermezzo. Eine Sendung von Anna Socek.